da bist du wirklich am Überlegen, womit habe ich das eigentlich verdient? Also ich bin jemand, der dann so denkt. Also mein Mann sagt immer so, es passiert, er kann es nicht ändern, aber ich habe wirklich gedacht, womit haben wir das verdient? Ja. In dieser Zeit, in der wir jetzt sind, und meine größte Angst hat sich einfach bestätigt, in dem hilfebedürftigsten und emotional anfälligsten Moment meines Lebens.
Auch den schönsten Moment.
Auch den schönsten, den wir bis dahin ja auch so zelebriert haben und genossen haben. In dem Moment passiert das.
Los geht's! Hoppe, hoppe, Salter. Hoppe, hoppe, Salter.
So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, hoppe, Scheitern.
Hallo, liebe Eltern da draußen. Heute ist, glaube ich, mal so ein bisschen eine andere Folge. Ich habe auch Respekt vor der Folge. Ich glaube, heute wird es ein bisschen traurig oder ehrlich gesagt sogar sehr traurig. Die Frieda ist zu Gast und Frieda, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Erstmal schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Du bist eine sehr sonnige Person.
Dankeschön.
Als du hier reingekommen bist, habe ich mir schon gedacht, wow. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wie alt du bist, wie alt deine Kinder sind, in welcher Lebenssituation du bist und genau.
Genau, mache ich. Hi, ich bin Frieda. Ich bin 34 jetzt aktuell und habe einen 15 Monate alten Sohn. Bin verheiratet und lebe in Berlin. Und wie es quasi zu meinem Kind gekommen ist, auf Umwegen, genau, das würde ich heute mal ein bisschen berichten.
Cool.
Und einsteigen. Du hast es ja schon angesprochen, die Geschichte ist nicht ganz so super positiv, aber alles hat irgendwas Positives letztendlich.
Ja, und das Leben ist halt einfach auch nicht immer nur positiv.
Genau.
Ne? Und das ist manchmal einfach dann schon, glaube ich, krass zu checken, oh fuck, es ist ja wirklich nicht immer nur alles cool.
Ja.
Vor allem, wenn es um sowas geht. Also dein Mann hat jetzt, glaube ich, die dritte
Krebsdiagnose.
Und genau. Die erste habt ihr, glaube ich, in der Schwangerschaft bekommen, ne?
Nee, die dritte. Deswegen.
Ach, die dritte, okay.
Genau, also ich kann ja mal so ein bisschen so die Anfänge erzählen. Also wir sind jetzt 10 Jahre zusammen und haben uns kennengelernt und haben halt so eine richtige, also es war Liebe, so, ne? Liebe auf den ersten Blick. Wir waren sofort all in, Seelenverwandte, total happy. Haben wirklich 1,5 Jahre, ich sag mal, unser Leben genossen, waren total dabei. Thema Kinder war, zwar hat man mal angesprochen, aber jetzt nichts, wo du am Anfang so direkt drüber redest.
Ja,
ihr wart auch
so Mitte 20, ne?
Das genau, ist ja, nach ja. so einer kurzen Zeit. Und er ist Sportler, Handballer.
Und so alt wie du auch?
Ja, 2 Jahre älter, genau. Also immer sportlich im Saft. Er war tiptop fit. Und dann hat er irgendwie so eine Zeit gehabt, wo er ständig krank war. Also hintereinander weg, ganz komische Sachen. Und ich bin immer so, ich bin so eine Panikerin mit allem. So, ne? So ein Mini-Hypochonder. Und ich denke dann bei jeder Kleinigkeit schon, uiuiui, was ist denn das? Ich google mal. Und das war da halt auch so ein bisschen so. Und der hatte extremen krassen Nachtschweiß. Also wirklich, das Bett war, also man muss sich wirklich vorstellen, nass.
Okay,
einfach
krass.
Nass. Und da denkst du schon, so in Ordnung kann es irgendwie nicht sein. Nach so einer langen Zeit, wo du immer wieder irgendwas hast. Er ist so ein Optimist, hat immer gesagt, ach, hat mit Sport zu tun, alles gut. Dann ist er doch mal zur Testung gegangen. Hat ein paar Mal sein Blut kontrolliert. Und dann irgendwann haben sie mal am Telefon gesagt, ja, es besteht der Verdacht auf Leukämie. Und da kannst du nichts mit anfangen. Das ist erstmal am Anfang, okay, was ist das? Du bist nie mit sowas konfrontiert. Dementsprechend nimmt man es hin, ist erstmal traurig und dann meinten sie halt, wir müssen ins Krankenhaus gehen und eine Knochenmarkspunktion machen, also richtig hinten rein und die müssen es checken. Ging von heute auf morgen, sind wir ins Krankenhaus gefahren und...
Habt ihr das in dem Moment irgendwie so gecheckt? So? Also es war ja auch erstmal nur der Verdacht, ne?
Ja, genau.
Ist es dann, dass man trotzdem sofort, weil du bist ja, hast ja auch gerade gesagt, ein Hypochonder und eine Panikmaus.
Ja.
Und ich meine, das ist ja schon so, okay, wow, was kommt hier?
Genau. Also es ist erstmal schwarzer Vorhang so, ne? Du checkst noch nicht, was das jetzt überhaupt bedeuten soll. Und die Hoffnung ist ja immer da zu sagen, okay, das kann gar nicht sein. Das kann nicht sein. Wir sind junge Leute, wir stehen in der Blüte unseres Lebens.
Ja, vor allem, man denkt ja auch immer so naiv irgendwie oder so.
Eigentlich, ja.
Es ist leider so traurig, wenn man denkt immer so, wie niemand Sport macht und so voll gesund ist und so. Was. Und ich meine, natürlich ist es schlauer, sein Leben gesund zu gestalten und sich um sich zu kümmern. Aber Krebs ist halt einfach so eine blöde Bitch.
Es ist eine richtig, richtig harte Bitch. Und wenn die... Bock wie ein Murmeltier mehrfach grüßt, dann ist es nochmal on top.
Liegt das irgendwie in der Familie bei ihm?
Nee,
oder?
Nee, gar nicht. Und man muss dazu auch sagen...
Gar nicht. Ich finde das immer so, weißt du, was ich mir immer so schockt?
Ja.
dass man sich das dann überhaupt nicht erklären kann. Und man ist so, warum hat der das jetzt, Mann?
Ja, also genau, vor allem, ich bin so ein Typi, der auch einfach sagt, was soll das? Wie ich ungerecht, was ist mit der Welt los und so.
Ja.
Mein Partner ist einfach so, ja gut, also es hat mich halt getroffen. Also er selbst, da ist er super positiv und einfach so, jetzt müssen wir das durchziehen. Also genau, wir sind halt ins Krankenhaus gegangen und dann hatten wir eine Kontrolle, mussten den ganzen Tag da bleiben und letztendlich haben sie uns am gleichen Tag dann auch gesagt, der Verdacht ist bestätigt, er hat eine akute Leukämie. Und das ist ja schon eine Diagnose, wo du einfach, da bricht die Welt zusammen. Aber im zweiten Atemzug haben sie direkt gefragt, ob wir mal Kinder wollen. Und da haben wir, also da bist du ja auch so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Klar hast du über das Thema mal geredet.
Wie alt wart ihr da?
Ich war, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen, vor 8 Jahren war ich 26, eher 28, genau.
Mhm.
Und dann guckt man sich so an, hat gerade diese Diagnose gehört, dann Pistole auf die Brust, Kinder, ja,
wow,
nein.
Cool questions. Genau. Und also ist eine komplette Überforderung.
Ja, einfach, genau. Ne? Und wir natürlich so, ja, so in der Zukunft gesehen auf jeden Fall mal. Okay, dann halt Samenspenden, weil die Therapie ist so, greift einfach deinen ganzen Körper an. Mhm. Die Garantie, dass du danach nochmal Kinder haben wirst, ist sehr gering. Dann haben wir das auch sofort gemacht. Also die Therapie ging von heute auf morgen los. Er ist sofort im Krankenhaus geblieben. Ich glaube, eine Woche später wurden die, also hat er die Samen abgegeben. Die waren seitdem eingefroren und zurückgehalten. Und dann haben wir quasi erstmal eine ganz normale Therapie gemacht für die Leukämie. Mhm. 1,5 Jahre ungefähr. Und da ist man auch noch, da bist du schon noch, da denkst du nicht an Tod oder sowas. Du bist noch voller Energie, du, das schaffen
voller
wir.
Voller Hoffnung.
Genau. Du bist,
sagen die anderen irgendwie, da haben die euch gesagt, wie die Chancen stehen?
Ja, schon. Also im Prinzip ist Leukämie eine Kinderkrankheit. Also das haben extrem viele Kinder eigentlich.
Wo kommt das eigentlich her?
Ja, das
weiß man, das weiß Blut, man nicht so wirklich, gell?
Nee, man weiß es nicht. Also es ist ja nicht vererbbar. Es ist halt einfach auch so, wie der Körper erkennt die Krebszelle einfach nicht. Und dann... ja, eskaliert's einfach letztendlich. Ich bin so ein Typi, ich probiere immer ein bisschen zu gucken, was gibt's doch noch Positives daraus zu ziehen. Und Leukämie ist wenigstens, in Anführungszeichen, noch ein Krebs, der sich dadurch, dass es ja im Blut ist, nicht an deinem Körper irgendwo anhaftet. Also das heißt,
da kann man keine Metastase.
Genau, also es ist möglich, aber es ist schon unwahrscheinlich.
Okay.
Und das ist ja schon, macht die Heilungschancen auch nochmal, ne, wenn du keine Metastasen hast, wesentlich höher. Und man geht in der ersten Therapie erstmal ganz standardmäßig vor und ist da einfach noch positiv. Alles wird da durchgezogen. Chemo, lange Zeit, Bestrahlung, weil im Kopf müssen sie müssen den Kopf bestrahlen, damit dort auch quasi die Krebszellen noch getötet werden können. Ja, das haben wir halt durchgezogen, 1,5 Jahre. Und
wie hat er das weggesteckt, dein Mann?
Ja, krass. Also die erste Therapie war schon Klassik Chemo-Mensch. Also er war so dünn, er hat nur gekotzt. Man muss sagen, er war ja Sportlertyp, ne? Er war muskulös, durchtrainiert, hatte eine gute Kondition und ich glaube, das war ausschlaggebend, dass er das so gut gepackt hat letztendlich und der familiäre Rückhalt. Also mir als Partnerin, aber er hat eine tolle Familie, die einfach alles gemacht hat. Die hat für ihn im Krankenhaus gekocht, weil die extrem schlechtes Essen immer haben.
Das verstehe ich.
Das ist ganz
immer
eklig.
Nicht,
also Kranke haben so widerliches Essen.
Hey, denke ich mir echt, das ist das Einzige, was du dich dann wenigstens so irgendwie freuen kannst, wenn es ihnen nicht gut
und
geht.
Dich
das
auch
ist Leckeres zu essen
machen,
und dann auch gesundes Essen. Und dann kommt da jedes Mal so ein, allein das Wort Graubrot.
Eklig, oder? Ja, es ist einfach,
also
so schmeckt es dann halt auch.
Ja, definitiv.
Genau. Und dann haben wir das 1,5 Jahre gemacht.
Wie war das für dich in der ganzen Zeit? Also ich meine, ihr wart ja ein junges Paar, so
Liebe des Lebens, scheitert. Es ist einfach funktionieren. Also es war sofort für mich so, egal wie, du stehst das jetzt durch mit ihm. Es ist wirklich, man muss es einfach zusammenpacken. Ich war jeden Tag im Krankenhaus. Also er ist ja sofort im Krankenhaus geblieben. Er war 8 Wochen am Stück im Krankenhaus, Therapie, Chemotherapie jeden Tag bekommen und da siehst du den körperlichen Verfall. Es geht schon echt schnell.
Mhm.
Erbrechen ist halt einfach der Killer. Ne?
Ja.
Egal, welcher Krankheit du kotzt, es macht dich so schnell einfach fertig. Und da hatte ich schon auch noch Elan. Ich wollte einfach auch für ihn komplett da sein. Jeden Tag hingeradelt. Ich habe damals noch gar nicht in Berlin gewohnt. Da war das noch so ein bisschen schwierig. Bin dann aber da hingezogen in das Stadtteil, wo das Krankenhaus war. Und ziehst du durch halt einfach. Er war ja dann immer wieder zu Hause auch, dann konnte man sich akklimatisieren und man denkt halt da in dem Moment nicht über großartige Konsequenzen in der Zukunft nach, sondern wirklich, du bist im Hier und Jetzt, das musst du durchstehen, fertig. Und ich sage immer, manche haben mich gefragt so, oh krass, das könnte ich ja gar nicht und dass du das ausgehalten hast, aber diese Frage habe ich mir auch nie gestellt, weil letztendlich ist er mein Partner, den liebe ich, ja, warum sollte ich wegrennen?
Ist ja auch Partnerschaft, oder? Ja. Dass man auch also so wie einen guten, wie einen schlechten Freund, ja, oder? Also,
genau. Deswegen.
Sowas verstehe ich auch immer nicht. Da denke ich mir immer so, okay.
Ja, du machst das halt einfach.
Finde ich irgendwie fast beängstigend, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich ins Partner nehmen würde, sagen, du, ich weiß zwar nicht, ob ich das mit dir durchstehen würde.
Ja.
Würde ich mir denken, okay, cool, ciao.
Ja, ja.
Und das also, fände ich total verletzend, ehrlich
ist
gesagt.
Es, ist es. Also es ist auch komisch, dass das, also manche denken das vielleicht im Vorfeld, dass sie es nicht könnten. Aber wenn man in die Situation kommt, du kannst ja die Person nicht einfach fallen lassen, nee, aus Angst sozusagen.
Liest. Also das ist ja irgendwie so, ne?
Ja.
Aber okay. Menschen sind unterschiedlich, das ist
ja absolut,
auch da wieder,
absolut.
Ne?
Aber da zerrt ja auch eine Kraft dann in dem Moment heraus, du musst ja funktionieren, einfach genauso wie später
hat
als Eltern.
Hat man bei sowas sein. Eigentlich, als du warst ja auch noch super jung oder ihr beide,
ja.
Ich meine, Sexualität und so ist ja halt wahrscheinlich gar kein
gar
Thema
nicht,
in der
gar
Zeit.
Nicht,
ne?
Gar nicht, nee. Alleine schon von der Kraft her nicht, also ne, die körperliche Ausgelaugtheit, aber auch die Libido ist weg. Sie ist einfach weg.
Ja.
Und ich meine, außerdem, was macht das mit einem Typen auch? Erstmal in dem Moment, du stehst auch, also du bist jung, du bist potent. Und dann sagt dir jemand, okay, wenn du jetzt nicht die Samen abgibst, dann kriegst du nie eventuell in deinem Leben ein Kind. Also es ist so ein Ultimatum einfach auch. Du fühlst dich ja auch unmännlich. Also
ja, für dich als Frau auch, weil ich meine, das krass ist, was mir jetzt irgendwie auch erst vor kurzem mal bewusst geworden ist, das heißt ja für die Frau auch, dass sie sich künstlich befruchten lassen muss.
Genau.
Dass du ja auch die Hormone spritzen musst und
ganz
du hast auch
genau.
eine OP.
Ja.
Weil es ist ja nicht so, man, also ich dachte das witzigerweise immer, da wird einem einfach das Sperma irgendwie so einfach
reingespritzt. Ja, das habe ich auch immer irgendwann mal
so
gedacht.
Idiot,
ja?
Irgendwie so, pff, ja, okay, ciao. Mhm. Aber das ist ja auch für eine Frau
ein Riesenritt.
Einfach
ein
auch.
Riesenritt. Und ich habe damals schon immer gesagt, oh nee, das kommt ja für mich gar nicht in Frage, weil ich bin ja gesund und ich hatte immer noch die Hoffnung, ach, das reguliert sich wieder.
Ja,
das
kann sich ja auch regulieren.
Weil, genau,
ne?
Die haben gesagt, die Möglichkeit besteht, aber es ist jetzt, also es ist eine geringe Prozentzahl, aber
könnte sein.
Ich habe mich da dran gehangen, weil ich einfach auch dachte, so, das kommt für mich nicht in Frage, mich künstlich befruchten lassen. Aber letztendlich, irgendwann kommt die Zeit für alles, wo du gedacht hast, das machst du nicht. Genau, und dann haben wir halt diese Therapie, ich sag mal, soweit abgeschlossen. Man ist dann irgendwann ins Leben zurückgekommen.
Also er war dann quasi geheilt.
Ja, also man hat gesagt, heilen
nach fünf Jahren genau.
Wenn du krebsfrei bist im Prinzip. Also er hat die Therapie beendet, er hat sich langsam aufgebaut, Reha gehört ja immer im Nachgang dazu. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Er ist in den Arbeitsalltag wieder eingestiegen mit Hamburger Modell. Und dann, nicht lange danach, kam das Rezidiv. Also das heißt, Leukämie ist zurück. Das ist einfach ein Rückfall.
Wie lange hat das gedauert?
Davon ein knappes Jahr. Also nicht
Gott,
lange.
Kotzen einfach.
Das ist richtig zum Kotzen und das Schlimmste, ich bin absoluter Weihnachtsmensch und diese Diagnose kam 2 Tage später. Also wir haben das Rezidiv quasi nach Weihnachten bekommen und sind ins neue Jahr gestartet mit einfach schon dem Wissen, das wird ein Knallerjahr, weil Rezidiv heißt einfach, die vorige Behandlung hat nicht ausreichend gewirkt. Krebs ist zurück, wir müssen einen anderen Weg einschlagen. Und der andere Weg heißt Transplantation, Knochenmarkstransplantation. Und das ist nochmal eine ganz neue Stufe, wo du genau weißt, jetzt bist nicht nur du alleine dafür verantwortlich, das durchzutun, sondern du brauchst jemand anderen, du brauchst einen Spender. Ohne den Spender kannst du nicht überleben. Und da kommt das erste Mal der Gedanke, okay, krass. Das heißt, hier gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit, dass er das nicht überlebt.
Mhm.
Und da muss ich sagen, da kam das erste Mal so ein bisschen der Gedanke so, uiuiuiui, Tod könnte da sein. Davor ist es wirklich so gewesen, man zieht es einfach durch. Du, diese Gedanken
ja,
schiebst du auch weg.
Man hat halt auch die Hoffnung einfach. Man
extrem.
Denkt sich so, ey, ganz ehrlich, aber das wird schon.
Ja.
Mein Gott, also du bist ja auch ein sehr positiver Mensch. und ich glaube, kommt gerade in solchen Situationen auf jeden Fall zugute.
Ja.
Und dann denkt man erstmal einfach nur so, okay, komm, das kann nicht sein, das wird schon wieder und
ja,
so, ne?
Es wird wieder, genau.
Habt ihr dann Spender gefunden?
Ja, das ist nämlich das große Thema. Im Prinzip ist es ja so, die kontrollieren alle möglichen Merkmale, die der Mensch im Körper hat und du brauchst jemanden, der, ich sag mal, zu 90% dem eigentlich entspricht.
Mhm.
Und dort geht man ja durch Spenderkarteien, also quasi die DKMS ist ja eigentlich das Größte, wo man einen Spender finden kann. Also mein Mann ist Europäer, dementsprechend hast du eigentlich einen großen Topf, woraus du schöpfen kannst. Sie haben auch immer gesagt, die Wahrscheinlichkeiten liegen sehr gut.
Ja.
Und dann gucken sie alle Registrierungen in Deutschland, ob jemand passen könnte. Der erste Durchlauf sagt nein, es passt keiner. Zweiter Durchlauf Europa. Nein, es passt keiner. Dritter Durchlauf und da denkst du schon, okay, europaweit ist kein Mensch auf der Welt dabei.
Weißt du, wie viele Leute
der registriert
sind?
Viele, viele.
Viele.
Aber nicht genug. Das ist einfach der springende Punkt.
Ey, lasst euch registrieren. Ich muss das ehrlich gesagt auch noch machen.
Ja.
Ich vercheck's dann jedes Mal wieder.
Es ist auch wirklich das Einfachste auf der Welt. Also DKMS.
Was macht man da eigentlich? Was muss man Spender, da noch machen?
Also du kannst da einfach auf der Seite ein Spenderkit dir quasi bestellen.
Muss man da eingehen? Also was?
Du Speichel. Gibst nur die Adresse ein, genau. Da hast du so ein langes Ohrenstäbchen.
Das ist einfach nur Speichel abgeben.
Genau, es ist nur Speichel ab in
den
Mund.
Den Arsch retten.
Dreimal wischen. Und dann schickst du es wieder zurück ein und dann bist du erstmal aufgenommen in der Kartei. Das heißt aber noch lange nichts, weil Spender zu sein, da sind ganz viele Schritte also noch vorher notwendig, bis du überhaupt wirklich ein Spender bist. Du wirst auch selber als potenzieller Spender extremst durchgecheckt körperlich, dass du wirklich irgendwann eventuell rauskommt, dass du wirklich der passende Spender dann bist. Aber es ist wichtig, es ist wirklich wichtig.
Ja, das ist halt eine krasse Chance für jemanden, der einfach krank ist und Hilfe braucht. Ne?
Ja, und es ist wirklich, man kann echt Leben retten und das ist ein krasses Gefühl.
Ich mach das
diese Woche
noch, ich schreibe mir jetzt gleich einen Kalender. Wirklich.
Ja, super.
Nee, weil da denke ich mir dann auch mal bei sowas, ne, man ist dann immer so, ja, ich will das machen und so, man macht's dann nicht. Und irgendwann trifft einen selber mal sowas.
Ja.
Man geht ja immer nicht davon aus und dann wäre man einfach so dankbar.
Ja, und es ist so einfach. Es ist einfach
Leute
so einfach.
Würden, ne?
Ja, also sowohl das Spenden später ist extrem einfach, als auch, also viele haben davor ja so Angst. Aber es ist eigentlich, kann man sagen, es ist Blut abnehmen. Also auf der einen Seite wird Blut abgenommen und auf der anderen wieder reingeflossen. Es ist echt kein großes Thema.
Okay, Leute, es ist auch geil, dass man das jetzt hier nochmal anspricht.
Ja.
Und
aber er hat so einen Spender nicht gefunden, muss man dazu sagen. Auch weltweit keiner. Kein Mensch, der registriert ist, hat gepasst. Und dann fällst du erstmal in so ein Loch, weil du gar nicht weißt, was passiert denn jetzt eigentlich. Und die Medizin ist zum Glück ziemlich weit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten noch. Und dann kommt, das ist auch wieder super für so einen Podcast, wer ist wieder die wichtigste Person? Die Mutter. Weil letztendlich, die Mutter ist am ehesten noch ein Spender für ein leukämiekrankes Kind oder den Menschen, weil sie gewisse Parallelen hat vom Erbgut. Aber nicht genug. Also sie hat so eine natürliche Schutzbarriere durch die Schwangerschaft, dass sie, also ich kann es nicht ganz so super erklären, aber sie ist auf jeden Fall eine passende Spenderin, auch wenn sie weniger Merkmale passend hat als jemand, den man über eine Kartei gefunden hätte.
Mhm.
Also stand fest, die Mama wird's. Und sie hat tatsächlich gespendet, die haben ein super enges Verhältnis. Mhm. Und für mich war das einfach auch so, sie hat ihrem Sohn zweimal das Leben geschenkt. Muss man ganz klar sagen. Und das ist eine starke Frau, die hat das alles durchgemacht, weil alleine der Gedanke, ihr Sohn ist zum zweiten Mal, ist es dein Kind.
Weißt du, und ich finde manchmal so krass, ne? Aber auch wenn dein Kind aber schon, was weiß ich, 40 ist, es ist dein Kind.
Es ist dein Kind, es ist dein kleiner.
Das wird immer sein.
Genau, es ist dein kleiner Junge. Und so eine Möglichkeit nochmal zu haben, irgendwie ihm das Leben nochmal zu schenken, ist einfach extrem. Ja, sie hat gespendet und er lag ja auf, also wenn man transplantiert wird, bist du ja isoliert von der ganzen Umwelt. Wir, die ganze Familie, mussten komplett,
isoliert,
wir waren bedeckt,
so,
es ist kein Körperkontakt, kein Küssen, kein gar nichts möglich. Du gehst über Schleusen in das Zimmer rein und dann war irgendwann der Tag der Tage, als er die Stammzellen gespendet bekommen hat von seiner Mutter. Ist gar nichts Spektakuläres, es ist ein Beutel, der rangehangen wird und der einfach sozusagen bei ihm in den Arm reinfließt. Mhm. Und dann guckt man halt, ob es angenommen wird oder nicht. Genau. Ja, das war dann auch im Prinzip überstanden, kann man so sagen. Aber danach ist eine lange Kortisonbehandlung erstmal Thema, weil man darf nicht das Spendergut abstoßen oder man will es vermeiden, natürlich
so
das abzustoßen.
Aber es hat auf jeden Fall, zweite Therapie hat eigentlich auch wieder funktioniert.
Genau, sie hat auch wieder funktioniert, bis heute sozusagen.
Ja.
Also Leukämie war damit soweit, ich sag mal, schon abgeschlossen. Also die Therapie hat sehr lange gedauert, weil nach der Transplantation bist du ganz lange nicht richtig fähig, überhaupt in den Alltag zurückzukommen. Also Hygiene spielt eine ganz wichtige Rolle, weil das Immunsystem ist gedrückt auf null, wirklich auf null. Krankheiten, Riesenthema.
Stell dir mal vor, als ganz ehrlich, na, wenn du sowas hast, dann hast du Kita-Kinder zu Hause.
Ganz genau, das,
wow.
Das ist ein Riesenthema, weil mein Mann ist halt nicht geimpft.
Scheiße,
ja, also der ist nicht geimpft, weil das Immunsystem, er kann noch keine Lebendimpfungen haben, weil das Immunsystem noch nicht abhalten kann. Er hat ja alle Impfungen verloren mit der Transplantation.
Ach, krass.
Ja. Und das ist
an sowas hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Mit Kind. Ja.
Also eigentlich wird dein ganzer Körper auf null resettet und das ist aber eigentlich total scheiße, weil du eigentlich alles brauchst, um einfach diese Keime zu überleben, denen du jeden Tag begegnest.
Ganz genau.
Ja, das war mir vorher nicht bewusst, dass alle Impfungen dann...
Es ist alles weg. Das ist wirklich, das ganze System ist auf null
alle
gesetzt.
Impfgegner wahrscheinlich gerade so, oh geil, ich kann die Corona-Impfung wieder rückgängig machen.
Richtig, das kannst du wieder rückgängig machen. Und er hatte dementsprechend auch zweimal Windpocken. Du kannst ja nur einmal eigentlich im Leben Windpocken.
Wobei, ich hatte auch zweimal Windpocken. Ja? Ich hatte die einmal ganz leicht als Kind und dann hatte ich die nochmal absurd stark.
Krass, okay. Ja. Er hatte sie auch als
du
Kind
bist
und dann.
Nicht allein.
Das ist ganz schön, ja.
Hey, krass, Mann. Okay, also jetzt springen wir mal. Er war dann wieder am Start.
Genau, er war am Start. Wir haben
das ist ein fucking Ritt einfach auch die ganze Zeit.
Es ist ein Riesenritt.
Und wann kommt dann der Tag, dass man nach so einem Ritt sagt, ey, ich möchte jetzt ein Kind?
Ja, der Tag kam, weil ich. Also erstmal kam er noch gar nicht, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich bin an einem Punkt, ich habe mich so lange um meinen Partner gekümmert. Ich war Hausfrau, Putzkraft, Partnerin, Krankenschwester.
Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
Also ich bin auch so ein bisschen beim Fernsehen sozusagen. Aha. Also habe lange bei der UFA gearbeitet. Mhm. Auch, aber jetzt Elternzeit und erstmal joblos, sage ich mal. Und konnte das aber ganz gut verbinden, damals auch schon. Mir ging es die ganze Zeit, ich habe gesagt, ich kann das jetzt nicht, ich kann die Verantwortung nicht tragen, ich habe die Kraft nicht, ich habe die Energie nicht, jetzt ist das für mich kein Thema und ich wusste ja,
aber
wenn,
war das für ihn überhaupt ein Thema?
Ja, es war für ihn ein Thema.
Ja?
Ja, nachdem er wusste, es geht nur irgendwie jetzt mit künstlicher Befruchtung und du hast so ein Ultimatum, da noch viel mehr. Also vorher war das ein bisschen, ja, Kinder schon, aber irgendwann war der Wunsch bei ihm richtig groß.
Das war so, aber kam das nach der zweiten Therapie quasi, dass er so einen krassen Wunsch hatte?
Ja, so langsam, genau, dass man schon darüber nachdenkt, weil du schließt dir dann irgendwann auch so ein bisschen ab, sag ich mal. Du irgendwann, auch wenn du in einer tiefen Trauer steckst und auch das ja gar nicht so bewältigen kannst, was alles auf dich eingeprasselt ist in so kurzer Zeit, lebst du dein Leben ja irgendwann normal weiter. Wir sind umgezogen, wir haben uns unsere Wohnung haben wir saniert, wir haben... Jeder erst wieder in den Arbeitsalltag zurückgegangen. Ich konnte auch ein bisschen aufatmen. Und ich glaube, es sind so knappe 2 Jahre vergangen.
Hat sich dann eigentlich irgendwann mal so richtig zerlegt? Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute so krasse Sachen erleben, dass dann irgendwann aber der Punkt kommt, wo man dann voll zusammenbricht, wenn sich was löst. Also zum Beispiel so nach der zweiten Therapie, dass man dann irgendwie die ganze Zeit ist man unter Anspannung, dann hat es funktioniert und dann klappt man zusammen.
Nee, tatsächlich ist es jetzt der Punkt, weil jetzt ist halt ein Kind da. Und jetzt ist es so, dass das, also du bist unter so einer Anstrengung, gerade dann mit einer dritten Krebsdiagnose, die ja noch kommt, da war der Punkt. Aber damals ist es wirklich durchziehen gewesen, einfach komplett. Also er war ja dann austherapiert 2018, sage ich mal. Und da bist du noch, da haben wir einfach durchgezogen, komplett. Okay. Und da hattest du auch einfach, du hattest wirklich Kraft. Das ist komisch, woher hat man die genommen? Aber du hast sie einfach gehabt.
Die ist dann einfach da.
Und es war die letzte Zeit einfach gar nicht mehr so. Wir haben uns für ein Kind irgendwann entschieden, wo wir Alltag hatten und gesagt haben, auch ich gemeint habe, okay, ich habe jetzt langsam ein bisschen Kraft getankt. Ich wusste ja, was mir dann bevorsteht, wenn wir uns dafür entscheiden. Das habe ich dementsprechend auch ganz schön lange rausgezögert.
Weil du einfach auch Angst hattest vor diesen ganzen Hormonen, die du da irgendwie...
Absolut. Und dieser Eingriff einfach auch, ne? Ich wusste genau...
Die mussten dir quasi dann auch die Eier rausnehmen.
Mhm. Ja. Also ich habe ja auch gedacht, gleiche so wie du, naja, gut, okay, dann... Wird man da vielleicht einfach ein bisschen Samen reinspritzen,
dachte,
fertig ausbefruchtet.
Das wird dann mit einer Kanüle irgendwie im Körper drinnen in das Ei rein.
Genau, aber leider nein, der ganze Prozess musste von vorne gestartet werden. Also wir haben davor, muss man sagen, geheiratet, auch ganz klar für die künstliche Befruchtung. Es ist ja einfach eine Kostenfrage extrem und wenn du verheiratet bist, ist es so die Hälfte circa günstiger. Und langsam den Plan gemacht, jetzt wollen wir loslegen. 2020 war das, haben wir dann gestartet und klassische künstliche Befruchtung, ne? Du hast eine enorme Hormonkanone im Vorfeld, du nimmst extrem zu, deine ganzen Organe schwellen an, du spritzt dich jeden Tag, also das Thema hattest du ja auch schon ein paar Mal im Podcast.
Ja, ich habe auch im Bekanntenkreis viele, die das gerade durchleben und einfach, das ist kein
Spaß. Es ist eine enorme Belastung.
Ich dachte auch immer, hab das völlig unterschätzt.
Ja. Genau, also es ist nicht angenehm auf jeden Fall gewesen, aber du ziehst es ja durch, wer ein Kind möchte, der macht halt sowas natürlich.
Ja, das ist krass. Das ist einfach nur krass, aber das ist, wenn der Wunsch halt eben da ist, und ich denke mir immer so, das ist halt ein Kind.
Ja.
Das ist was Essentielles. Das ist nicht irgendwie so, ich wünsche mir mal irgendwie eine coole Handtasche oder so. Das ist halt dein Leben, ne? Und du willst einfach nicht ohne Kind weiterleben. So.
Ja.
Also.
Ja, das Ding ist, weil du das auch gerade angesprochen hast, davor mit dem Wunsch. Bei mir war der Wunsch nicht zu 100% manifestiert, weil ich hatte immer Schiss, dass er nochmal eine Erkrankung kriegt. Und ich dann in der Position bin, das war immer meine größte Sorge, ich bin schwanger und es könnte nochmal was passieren, weil dann bin ich ja an einem Punkt, wo ich so hilfebedürftig bin. Und er muss mich umsorgen sozusagen. Wenn
Hast
dann,
du ihm das gesagt eigentlich?
Ja, 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 er wusste das. Die Angst, die mich begleitet hat, das wusste er die ganze Zeit natürlich, dass ich, aber was, also du kannst ja natürlich immer weglaufen davor und sagen, aus Angst mache ich es dann einfach nicht. Oder, naja, damit so ein bisschen einfach darauf zugehen und gucken, was
meine
passiert.
Ich frage einfach, ne, weil denkt man sich dann mal kurz so, boah, vielleicht suche ich mir doch einen anderen Mann, der gesund ist?
Ja, das habe ich nicht gedacht, aber so nach der dritten Krebsdiagnose habe ich schon gedacht so, oh Mann, ey, wie viel einfacher wäre alles gewesen, wenn unsere Wege uns sich nicht gekreuzt hätten zum Beispiel. Und dann geht der Gedanke sofort wieder weg, weil ich einfach denke, nein, diesen Mann, das ist einfach,
das ist dein Soulmate halt, ne?
Das ist meiner. Ja. So, den kann ich nehme das alles in Kauf. Ich würde es vielleicht sogar, ich sage jetzt nicht ein zweites Mal nochmal durchmachen wollen, also dieses alles, was wir erlebt haben, aber für ihn habe ich es gerne gemacht. Und ja.
Ja, alleine finde ich das krass. Also ich meine, das spricht ja auch so krass für die Liebe, die ihr habt, dass du dich ja auch in einer künstlichen Befruchtung dann, ich dich ja auch darauf einlässt, obwohl du nicht mal eigentlich so diesen krassen Wunsch gerade hast und ja auch weißt, dass das für dich einfach dann auch heißt.
Ja.
Ne? Also.
Extrem.
Das ist halt auch.
Es ist eine Nummer, aber dafür wurden wir belohnt, muss man sagen.
Hat sofort funktioniert?
Es hat sofort funktioniert. Also
geil.
Nach der ganzen Therapie, der Eizellenentnahme und der Wiedereinsetzung war ich wirklich. An meinem Geburtstag habe ich erfahren, dass ich schwanger bin.
Wie schön.
Und gleich beim ersten Versuch. Und dann dachte ich mir einfach, dann soll es so sein.
Ja.
Dann sollte es so sein. Und dann fing das auch langsam an zu wirken. Okay, du bist jetzt schwanger. Es fängt ein neues Kapitel an. Ein Kapitel der Zuversicht. Jetzt starten wir.
Wie
ist
in der Schwangerschaft so?
Ehrlich gesagt, ganz gut.
Geil.
Bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal. Also klar, die Klassiker, schlecht sein und irgendwie Baby sein. Aber man hat es schon auch. Diese Hochmomente mit, das ist jetzt ein neues Leben, was ich da jetzt gerade habe, diese ersten Bewegungen, natürlich auch diese Ängste, ist es gesund, was hat es vielleicht auch sowas, was mein Mann haben könnte, ne? Also das irgendwas.
Ja, wobei es ja nicht vererblich ist, ja.
Nee, ist es nicht,
ja,
aber du hast
aber
immer
trotzdem
so eine,
ja, klar, man denkt sich so, scheiße, Mann.
Ja, du hast immer so eine Panik.
Hoffentlich kriegt das Kind nichts und ich glaube halt, das ist einfach schon so ein krasser Schicksalsschlag, wenn ein Mensch, den du so liebst, so krank ist.
Ja, und dadurch, dass er das so extrem wollte, waren wir auch, wir waren total into it, ne? Schwangerschaft total genossen, er hat jeden Tag meinen Bauch eingecremt, er war happy und ich konnte auch irgendwann es genießen, schwanger zu sein und auch, ich bin früh ausgestiegen aus dem Job, weil es ja auch eine künstliche Befruchtung war. Und ich habe es total genossen. Ich habe zu Hause rumgelegen. Ich wusste, ey, komm, ich schlafe.
Ja, das
ich
war
nach
so einer
ganz
krassen Zeit ja doch einfach mal irgendwie sowas richtig Positives irgendwie, neues Leben und einfach mal
so
durchatmen,
eine Wendung.
So, ne?
Ja. Extrem. Und wir haben halt einfach wirklich alles Negative vergessen, so in dem Moment und waren total dabei.
Mhm.
Und für mich war von vornherein klar, ich möchte ins Geburtshaus gehen, weil Krankenhaus, ich hatte die Nase voll, ich wollte, ich kann es nicht riechen.
Ciao.
Ja, ich kann es nicht riechen,
du
ich kann es nicht
sehen.
Du gehst
dahin unter ständiger Angst, einen Mann zu verlieren, der Tod ist einem da so nah und dann soll man da irgendwie sein Kind bekommen, das ist, verstehe ich absolut.
Genau.
Ich bin ja wirklich eigentlich Team Krankenhaus.
Deswegen.
Aber in deinem Fall, Alter, verstehe ich total.
Ich bin auch so ein totaler Wohnzimmermensch und für mich war einfach klar, ich brauche eine ruhige, schöne, gedimmte Atmosphäre. Ja, dementsprechend wussten wir schon von Anfang an, dass es darauf hinausläuft und man muss ja gesund sein und das Kind muss gesund sein. Und das war's, ist es ja auch gewesen die ganze Zeit. Und zur Endschwangerschaft hin, leider Gottes, wieder zur Weihnachtszeit, also kurz davor, hat er dann tatsächlich die dritte Krebsdiagnose bekommen.
Hat man das jedes Mal vorher gemerkt, dass er wieder irgendwie...
Nee, da sind wir auch wirklich aus allen Wolken gefallen, weil er hatte eine Schwellung im Gesicht, am Ohr. Und da haben wir über nichts nachgedacht. Er war beim Ohrenarzt, man vermutet da ja die banalsten Sachen erstmal. Aber die Ärzte sind natürlich hellhörig bei jemandem, der Krebs hatte, dass sofort wieder was kommen könnte. Dementsprechend war sehr schnell klar, sie wollen das biopsieren. Haben sie dann auch gemacht und es kam sehr schnell raus, dass er Knochenkrebs hat. Also was völlig anderes nochmal. On top. Und da kann ich dir sagen, da war die Welt für mich vorbei. Also ich im achten Monat schwanger.
Ciao.
Richtig ciao. Richtig ciao. Also wirklich, da habe ich auch gedacht, das ist für mich jetzt alles vorbei.
Ja, ey, das ist so krass.
Es ist der absolute, also das ist der absolute Wahnsinn. Da bist du wirklich am Überlegen, womit habe ich das eigentlich verdient? Also ich bin jemand, der dann so denkt. Also mein Mann sagt immer so, es passiert, er kann es nicht ändern, aber ich habe wirklich gedacht, womit haben wir das verdient? Ja. In dieser Zeit, in der wir jetzt sind, und meine größte Angst hat sich einfach bestätigt, in dem hilfebedürftigsten und emotional anfälligsten Moment meines Lebens.
Auch den schönsten Moment.
Auch den schönsten, den wir bis dahin ja auch so zelebriert haben und genossen haben. In dem Moment passiert das. Und du, es ist ja wirklich, da fällt dir der Vorhang runter. Es ist einfach, du denkst dir, das kann nicht sein. Weil du weißt ja schon, was passiert. Du weißt ja, was für eine Behandlung ansteht und wie lange
so
er weg ist.
Einfach.
Ja, und immer wieder im Krankenhaus sein. Und dann stellst du alles in Frage. Das war nicht die richtige Entscheidung mit dem Kind. Wieso haben wir das gemacht? Wie sieht das aus mit der Geburt jetzt? Kann er dabei sein? Ich bin allein im Wochenbett. Was passiert?
War für dich der Tod auf einmal eine viel krassere?
Ja, extrem.
Dass du auf einmal denkst, fuck, vielleicht bin ich dann alleine mit dem Kind.
Absolut. Und
das Kind hat keinen Papa.
Ja.
So Gedanken.
Zu 100%.
Oh Mann, und das ist so, also Frieda, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist so schlimm.
Es ist schlimm, Mann.
Und man ist ja eh so ein rohes Ei als Schwangere und hat eh schon so viele Gedanken und dann diese Belastung, es ist fast unerträglich.
Deswegen, ich habe auch gesagt, dieser Moment hat mich ehrlich gesagt, deswegen meinte ich auch vorhin, ich bin jetzt so eher am Tiefpunkt. Jetzt ist ja mein Sohn schon 15 Monate alt, aber die Therapie von meinem Mann ist vorbei und jetzt atmen wir gerade so ein Ticken durch und ich merke...
Ist jetzt wieder alles gut gegangen bei ihm?
Ja, kann man so sagen, aber man muss schon klar sagen, er hat ja sofort die Therapie begonnen, auch wieder, als ich dann schwanger war. Das heißt, ich war in der Endschwangerschaft noch viel alleine. Man macht sich ja eh schon Gedanken, wie wird es sein mit einem kleinen Kind? Du kennst den Menschen nicht, er kennt dich nicht. Wird das funktionieren? Ich war von einer positiv werdenden, glücklichen Mama plötzlich ein total unsicheres,
zweifelnder, ängstlicher Mensch.
Angstbehaftetes, zweifelhaftes Wesen, was gar nicht klar kam. Und für mich war immer das große Thema Geburt. Große, große, große Thema, weil ich wollte unter jeden Umständen, dass er dabei ist. Und letztendlich, es hat geklappt, er war dabei. Ich hatte auch eine lange Geburt im Geburtshaus. Und wir sind am gleichen Tag auch nach Hause gegangen wieder. Aber am Tag 5 war ich mit unserem Sohn alleine. Komplett alleine, weil er natürlich wieder zurück musste zur Behandlung und dann...
Mein Gott,
dann,
wie schrecklich auch für ihn, ey.
Ganz schlimm, vor allem, weil er sich das ja so gewünscht hat und so, er hat ja eh schon schlechtes Gewissen ohne Ende, dass er mir das in Anführungszeichen antut, er kann ja dafür nichts.
Natürlich nicht, aber...
Aber dann jetzt noch auch dem Kind, das antun mehr oder weniger und er hat es durchgezogen das ganze Jahr und ich muss auch sagen, ich habe krass wieder funktioniert dafür, dass ich so eine Panik hatte mit allem. Ist es in dem Moment so, du kannst ja nichts anderes machen. Du hast ein kleines Kind dann zu Hause.
Hattest du, das klingt jetzt so blöd, aber hattest du wenigstens ein einfaches Baby?
Ja, das kann man so und so sehen. Also,
weißt du, aber jetzt
selber,
nicht irgendwie ein Kind, das wurde einfach nur permanent schreit, nicht schläft.
Ja. Also die Leute um mich herum, meine Hebamme und auch mein Partner und auch Freunde haben gesagt, ach, der ist doch ganz entspannt, der ist doch ganz chillig und so. Aber ich hatte und habe das auch bis heute, das Gefühl, er hat eine ordentliche Portion mitbekommen und ist deswegen, glaube ich, er ist so ein unruhiger Geist. Also meine Vermutung ist so ein bisschen, dadurch, dass es in der Endschwangerschaft auch passiert ist und ich so eine Todesangst um meinen Partner hatte, ich habe so viel Stresshormon ausgeschüttet und so viel Cortisol. Und man sagt ja auch, dass die, wenn das Kind im Mutterleib so mitbekommt, das trägt das ja mit sich und die sind zum Teil viel reizbarer und können sich so schlecht regulieren. Und das habe ich manchmal schon das Gefühl, dass er das auch hat. Und heutzutage, wo so Thema Bindung in diesem Alter, in dem er gerade ist, so präsent ist, ich habe stark das Gefühl, er hat die gleiche Bindung zu mir wie zu meinem Partner, aber er ist sehr auf meinen Partner fixiert. Extrem. Mhm. Also, und das ist manchmal so, als ob ich meine Verlustangst auf ihn übergestülpt hätte.
Krass, ja.
Und er das jetzt spürt. Also er ist wirklich, mein Mann darf den Raum nicht verlassen. Sonst fängt er an, wie am Spieß zu schreien. Wirklich so, Papa, geh nicht weg, sonst bist du vielleicht für immer weg. So kommt es mir manchmal vor. Und das spiegelt mich. Ne? Das ist faszinierend, wie so ein kleines Kind das widerspiegelt. Ne? Unglaublich. Aber es ist auch komisch für mich, weil ich habe ja alles gemacht für ihn. Ich habe ihn ausgetragen, ich habe ihn dieses erste Jahr quasi fast, also viel alleine auch betreut, tagelang am Stück. Und jetzt ist er halt nur auf Papa fixiert.
Ey, ich glaube, das ist so dieses,
die alte, ja, das tut weh.
Das ist Scheiße. Ich meine, du weißt ja wahrscheinlich auch, dass das bei meiner großen Tochter ja auch beim
auch
Schlafen so ist.
Mhm.
Und die ist auch ein krasses Papakind.
Ja.
Man denkt sich auch so, wegen dir, ich hab dich ausgetragen
kleb mal,
was soll
hier
die Scheiße, Mann, hier.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, ey, die wissen manchmal schon, was die machen. Und eigentlich ja auch total toll, dass es zum anderen Elternteil einfach auch so eine krasse Bindung hat.
Ja. Weil natürlich, man muss klar positiv sehen, wir hatten in Anführungszeichen den Luxus, mein Mann ist die ganze Zeit zu Hause gewesen. Ne? Also er ist bis heute, also 15 Monate quasi, hat er meinen Sohn mit begleitet und ist gleichwertige Erziehungsperson wie ich. Also und jetzt in letzter Zeit sogar ein Ticken mehr, weil mein Mann ein bisschen mehr übernimmt, damit ich mal zur Ruhe kommen kann. Er übernimmt Frühschichten mit ihm und sowas und macht so Essensrituale und sowas. Und da merkt man schon, das haben so wenig Leute einfach und das ist was Positives, was
ja,
wir
mitgeben. Ja, das ist auch ehrlich gesagt ein krasser Segen, gell?
Es
also
ist,
das ist auch echt was Besonderes, vor allem diese Zeit, die kommt halt einfach nie wieder und B ist, die hat einfach so krass schön.
Ja, das wäre potenziell beim zweiten Kind dann auch nicht mehr so möglich, aber bei ihm war es halt der Luxus irgendwie, aber du kannst das ja gar nicht, also du bist, wenn du sowas erlebt hast, auch als Elternteil, kannst du nicht angstbefreit erziehen. Das geht einfach gar nicht.
Hey, das ist, tut mir leid, ich glaube, das geht wirklich nicht.
Nee, es geht nicht.
Ich glaube, du kommst da so an deine Grenzen und bist einfach so lost.
Ja, total lost.
Ich meine, was soll man denn, das ist ja, also ehrlich gesagt, es ist ja fast traumatisch eigentlich.
Es ist ein absolutes Traumata.
Mhm.
Vor allem ja leider Gottes auch mit für meinen Sohn, weil er das ja indirekt irgendwie auch miterlebt hat und später ja direkt ja auch natürlich in der Behandlung.
Wie war die Geburt eigentlich für dich, als dann dieses neue Leben da war?
Ja. Es war krass, weil es ist super gelaufen alles im Prinzip. Also ich hatte sehr, sehr schnell, gute Wehen, sodass der Muttermund sehr schnell offen war. Und ich glaube, um 3 Uhr nachts hat es angefangen, um 10 war ich schon im Geburtshaus. Und da haben sie schon gesagt, okay, offen, aber ich hatte einfach mal 7 Stunden Presswehen.
Wow.
7 Stunden und zwar ohne Pause.
Wow.
Ja, es war, ich weiß nicht warum, ich habe bis heute immer noch das Gefühl, mein Körper hat Abwehr gehabt. Also so, ich konnte nicht loslassen, so richtig. Und deswegen hat es so lange gebraucht, bis er auf die Welt kam.
Wer weiß, ich glaube ja auch immer, weißt du, dass so Sachen unterbewusst viel mitschwingen.
Festgehalten.
So.
Ich habe an ihm festgehalten. So in mir drin, obwohl ich natürlich...
Weil du auch Angst hattest, du dachtest so, scheiße, wenn du da bist, dann bin ich Mama und dann bin ich vielleicht alleine und das ist einfach mir zu viel.
Genau,
voll.
Was steht mir jetzt bevor? Jetzt ist er dann plötzlich da in meiner Hand sozusagen. Wie jetzt muss ich alles machen, so alles funktionieren. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und er ist sofort, also natürlich auf mich raufgelegt worden und es war ein Schalter letztendlich, ne? Man spürt ja plötzlich, ich weiß jetzt nicht, ob es schon direkt Liebe ist, weil Liebe sich ja irgendwie erst auch noch formt und anders entwickelt, aber es ist so ein, wow, das ist jetzt mein Kind und der ist jetzt da. Man hat ja auch so lange gewartet und da ist schon ein Glücksmoment, natürlich da nach der ganzen Anstrengung, die man da irgendwie hinter sich hatte. Und man ist ja so über von positiven Hormonen. In dem Moment kein Schmerz, kein gar nichts mehr. Also klar, im Geburtshaus machst du ja auch alles ohne PDA, ohne alles. Du kriegst ein bisschen Massagen so am Rücken und das war es dann letztendlich ja auch. Kein Schmerz, kein gar nichts. Es ist einfach vorbei.
Hey, sag mal, wie ist das? Du warst ja dann viel alleine mit dem Baby auch, ne? Und wir wissen alle als Mütter oder als Eltern, es gibt Momente nachts, vor allem finde ich, oder morgens, wo man wirklich sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin richtig erschöpft und so. Und du warst ja auch im Wochenbett und so weiter danach. Mhm. Und bist du manchmal wie eine Art sauer geworden, weil du dir dachtest, jetzt setze ich hier alleine wegen dir, weil du krank bist und eigentlich so ungerechterweise, aber das ist ja auch menschlich.
Absolut.
Weil man so hilflos ist vielleicht dann.
Ja, es ist auch, ich war auch wütend. Also komplett.
Und wie geht man mit so einer Wut um, weil der andere, dem geht's ja auch scheiße, ne? Also.
Ja, du weißt gar nicht, wie du das kanalisieren sollst, weil du kannst ja die Wut an niemandem ablassen in dem Moment. Nicht an deinem Kind, nicht an deinem Mann, nicht an deinem Umfeld, weil es alles so sensibilisiert ist. Es ist klar, nie, wem kann man die Schuld dafür geben, sozusagen. Aber ich darf ja trotzdem wütend sein, weil für mich ist das extremst ungerecht. So, ich habe das immer so empfunden, warum passiert jetzt mir das auch noch alles in meinen Moment, wo ich am hilflosesten bin und einfach auch die Erziehung, also mit so einem kleinen Mini-Wesen, ich frage mich echt bis heute, wie machen das alleinerziehende Menschen? Ich komme gar nicht drauf klar. Das
frage ich mich auch ganz
oft.
Das
ist einfach für mich so.
Vor allem, die dann auch noch mehr Kinder haben,
ja,
und jeden Tag die absolute Breitseite bekommen.
Es ist extrem krass. Du bist ja gerade beim ersten Kind so überfordert mit so vielen Dingen. Du kannst gefühlt gar nichts und vor jedem hast du Angst, was du da irgendwie machst. Fäst es falsch an, wickelst es falsch, was auch immer.
Ja.
Aber ja, ich war wütend, ich war fucking traurig, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Zusätzlich natürlich mit den ganzen Schwangerschafts- und Stillhormonen,
ja,
noch on top.
Das ist so krass, das reicht ja an sich alleine schon, ja. Ja.
Ein Riesenpaket an Emotionen, absolut. Und da blieb ein bisschen das Glück auf der Strecke. Das muss man schon klar sagen, weil du zweifelst in dem Moment ja irgendwie an allem, weil ungünstiger hätte der Zeitpunkt nicht sein können. Und dann denkst du schon so, scheiße, hätten wir das zum anderen Zeitpunkt machen können, aber woher sollen wir wissen, dass die nächste Krebsdiagnose ins Haus flattert?
Aber du bist schon trotzdem irgendwie krass froh, dass ihr das Kind jetzt habt, oder?
Ja, also ich muss schon sagen, es ist ein langer Prozess, weil dadurch, dass ich extrem funktioniert habe, die ganze Zeit, also über Jahre hinweg ja schon.
Weißt du, was ich glaube, wenn man so funktioniert? Ich glaube, man weiß vielleicht manchmal gar nicht mehr, wie geht's einem eigentlich oder was fühle ich eigentlich?
Ja. Das
ist
eigentlich
mit mir.
Ja.
Weil das ist ja wirklich, stell mir das manchmal so bildlich vor, als würde man mit so einem Kanu die ganze Zeit gegen den größten Sturm fahren, weil man weiß, man überlebt sonst irgendwie nicht oder schafft's nicht.
Ja, man stumpft auch ab.
Und man merkt halt irgendwann gar nicht mehr, wie geht's mir eigentlich gerade dabei, ne?
Ja, das ist extrem. Du lässt ja auch viele Dinge gar nicht mehr zu. Also Trauer oder halt auch so ein bisschen Glück zulassen ist ganz schwer, weil du einfach in so einer Situation steckst, wo du irgendwie gefühlt nur Negativität um dich herum hast und ständig alles hinterfragst, warum ist das jetzt so, dass das ganz schwer fällt, sich wirklich den Moment mal hinzugeben und zu sagen, hey, du hast ein gesundes Kind, es ist super sweet, Dinge klappen, andere Dinge klappen nicht, aber man hält sich viel auch in den Momenten fest, scheiße, ich will das und ich wollte immer unbedingt stillen. So, das war für mich immer ein großes Thema. Und ich habe auch gestillt, aber mit Anlaufschwierigkeiten und mit Stillhütchen. Und ich habe mich stark selber unter Druck gesetzt, einfach die ganze Zeit, ich will, dass das richtig funktioniert. Rückblickend denke ich mir so, warum habe ich mir den Stress eigentlich noch on top dazu gelegt? Aber weil du einfach in diesem Modus bist.
Ja, und weil aber auch dies mit dem Stillen und so weiter. Ich meine, ey, ich kenne wirklich in meinem Umfeld eine Frau. Nee, zwei Frauen, die von vornherein gesagt haben, möchte ich nicht, das mache ich nicht nochmal.
Mhm.
Der Rest hat sich auch gequält.
Ja.
Wenn man diesen Druck hat, man will alles richtig machen, man will dem Kind das Beste geben und so.
Ja.
Also es ist halt einfach, aber wenn es halt nicht geht, dann geht's halt eben nicht.
Nee, geht's nicht.
Wirklich. Und ich habe mir wirklich vor kurzem nochmal gedacht, ich bin so froh, dass ich bei meinem zweiten Kind die Entscheidung getroffen habe, nach 4 Monaten abzustellen, weil es war einfach auch nur noch scheiße.
Ja, wenn es eine geistige Quälerei die ganze Zeit ist.
Es ging einfach nicht mehr.
Ja, ist es auch, finde ich, total in Ordnung. Mein Kind hat sich selber abgestillt. Da musste auch erstmal kurz mit klarkommen, weil das so von heute auf morgen durch Hand, Mund, Fuß, die wunderschönen Kinderkrankheiten.
Ach toll, Hand, Mund, Fuß.
Genau, war. Und der Mund war so entzündet, dass er einfach gar nichts im Mund nehmen wollte. Nix, keine Brust, kein Nuckel, nix, einfach gar nichts. Und dann war es vorbei, von heute auf morgen.
Und ganz ehrlich, auch ganz geil.
Es war tatsächlich, ich muss dir sagen, ich wollte das ja so gerne stillen, unbedingt. Ich habe es 8 Monate durchgezogen und danach dachte ich, war ein bisschen geil, das ist jetzt auch wieder.
Ja,
ohne.
8 Monate ist doch auch, sorry.
Ja, und auch diese Verantwortung, einen Ticken abgeben. Nein, ich bin nicht die alleinige.
Also ich muss dir echt sagen, für das Thema Stillen noch so zum Schluss, ich habe es geliebt zu stillen und schaue mir auch immer mal wieder so Videos an, da habe ich so im Close-Up gefilmt, wie das Kind so an meiner Brust saugt.
Ja,
wenn ich das auch so sehe, oh, da gluckst mein Herz. Aber es war auch zum Kotzen.
Es sind echt beide
Seiten. Vor allem,
wenn
du arbeiten musst und so. Ich kam mit dem Abpumpen nie wirklich gut klar.
Ja. Ja, ich hatte auch mal so ein Thema mit Öffentlichkeit. Irgendwie wollte ich das nicht so in der Öffentlichkeit machen. Wegen Stillhütchen halt auch. Dass sie dann irgendwie, wollte
das
nicht, dass mir
so
jeder auf die Brust guckt.
Dann irgendwie, da musst du auch so ein Hütchen draufsetzen und dann hier so rum. Das ist scheiße.
Und das hat mich aber auch ein bisschen an zu Hause gefesselt, ne? Weil ich mich selber habe mich dann an zu Hause gefesselt, weil ich immer gedacht habe, selbst irgendwo auf einer Parkbank wollte ich es nicht machen. Hm. Ich war einfach gestresst im Kopf. Ich hatte darauf keinen Bock. Und da habe ich gemerkt, okay, damit war dann aber ein Stressfaktor irgendwie auch vorbei. Auch wenn es schön war. Und ich sag auf jeden Fall, für ein zweites Kind würde ich natürlich versuchen, mich nicht
zu. Ist jetzt ein zweites Kind überhaupt ein Thema gerade, oder?
Gerade nicht, aber tendenziell, also gerade nicht in der Hinsicht, für mein Familiengefüge würde ich es gerne. Ich habe einen großen.
Für wie viele Kinder friert man eigentlich Sperma ein?
Ja, also Sperma, je nachdem, wie viel der Mann, wie produktiv er war, könnte man so sagen. Die haben damals gesagt, also er stand ja total im Saft mit 28 Jahren. Ja. Er kann Kindergarten zeugen, so jetzt aktuell.
Ja.
Ja, das ist alles und gute Qualität, also alles top sozusagen.
Ja.
Aber bei einer Frau ist es ja natürlich mit den Eizellen dann so ein Ding. Und bei uns waren, wir nennen es immer TK-Kinder, letztendlich zwei komplett wunderbar befruchtete und entwickelte Eizellen. Das eine ist unser Sohn und das zweite liegt im Schrank.
Das haben wir noch auch nochmal eingefroren.
Vor Ort, dann. Genau, das ist auch eingefroren, genau.
Das ist so crazy einfach, wie es alles funktioniert. Ich finde das toll. Es,
was auch möglich ist. Also
Wahnsinn,
man muss klar
einfach
sagen, ohne diese Medizin hätten wir kein Kind. Also das ist unglaublich.
Wow.
Also das heißt, die Option ist die ganze Zeit im Hintertürchen. Wir könnten das machen und ich glaube, ich würde es auch machen, einfach auch um es probiert zu haben nochmal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal der ganzen Behandlung unterziehen würde, aber zumindest diesen Versuch zu starten, das würde ich glaube ich schon machen. Auch vielleicht so ein bisschen, weil aktuell bin ich an einem Punkt, wo ich merke, alles rasselt auf mich ein. Mein Mann ist wieder zu Hause, er entlastet mich, also komme ich an einen Tiefpunkt. Ich bin auch mittlerweile in Therapie.
Ich glaube, aber das ist auch gut so.
Es ist
also ich glaube, dass jeder Mensch da draußen
ja,
Therapie machen sollte.
Du musst das
machen.
Nachdem,
was du alles erlebt hast.
Du kannst das nicht alleine aufarbeiten.
Das kannst du nicht. Nee. Und diese ganzen Ängste, das ist zu viel.
Du brauchst auch eine externe Person. Weil natürlich, mein Mann und ich haben die perfekte Kommunikation. Wir reden wirklich über alles. Aber irgendwann kannst du an demjenigen nicht alle deine Ängste.
Nee.
Ich habe ihn ja 50.000 Mal gesagt, ich habe Angst, dass du stirbst. Ich habe Angst, ich bin alleine. Ich werde eine alleinerziehende Mutter sein. Hilfe, Hilfe. Ein Mantra, ein negatives Mantra und das zieht ihn natürlich enorm auch runter, aber ich muss diese Thematik für mich ja irgendwie aufarbeiten.
Und das kann man nur in der Therapie.
Das kannst du nur in der Therapie machen, genau. Und sie hat einen wunderbaren Vergleich, nämlich gesagt, das ist wie wenn man vor einer Prüfung steht. Du funktionierst, du machst, du lernst, du ziehst das durch. Dann hast du die Prüfung, du bist fertig, du hast einen kurzen Hochmoment und danach fällst du ab.
Es ist immer so.
Es ist immer so, du wirst krank, dir geht's scheiße und so weiter.
Es ist voll so, kennt jeder.
Das ist bildlich gerade ein bisschen auf mich anzuwenden, weil ich habe jetzt Jahre funktioniert, auch mit dem Kind, die Geburt durchgezogen, die Schwangerschaft,
das
Wochenbett alles.
Alleine und so weiter. Ja.
Aber jetzt ist mein Mann da, ihm geht's gut soweit, er kann übernehmen, er kann funktionieren und ich merke, ich lasse einen Ticken los, aber
das macht dann schwächt dann halt auch nochmal. Ne?
Ja, absolut. Ja. Ne? Plötzlich ist wirklich, da fühlst du dich einfach nur noch schlecht, körperlich schlecht, emotional schlecht, ganz nah den Tränen immer so, aber es ist auch gut so. Weil du jetzt anfängst, einfach auch irgendwie zu verarbeiten, ne? Was,
und
was da alles
so
widerfahren
wichtig.
Ist.
Ich glaube, wenn man in diesem Stadion für immer bleibt,
dann
ist es einfach nicht gut.
Nee.
Deswegen, ich glaube, es ist schwer, wenn man es weiß, ja selber, du bist ja auch eine sehr schlaue Frau, dass man weiß, fuck, ich glaube, ich könnte es jetzt ehrlich gesagt schon ganz gut zerlegen.
Ja.
Aber.
Das ist wirklich, ich rate das,
ich glaub, das
jedem,
ist sehr wichtig.
Egal in welcher Situation, nicht mal sowas Extremes jetzt gleich wie eine starke Krankheit, sondern es ist Balsam, sich mit jemandem extern über sowas zu unterhalten und nicht verurteilt zu werden. Du hast ja einfach auch einen Raum,
auch einen
Dinge zu sagen.
Blickwinkel zu bekommen.
Ja,
ne? Also das ist wirklich, ich finde manchmal, ich gehe auch ab und zu so zur Therapie und dann sitze ich da und erzähle irgendwas und merkt dann so selber und dann erzählen, wenn man es auch irgendwie bewusster erzählt und anders erzählt, als würde man es einer Freundin oder einer Mama oder einem Partner erzählen.
Ja, du wirst auch nicht vorverurteilt.
Nee, und man denkt sich auch auf einmal so, ah ja, stimmt.
Ja.
Ach, deswegen. Ja. Ach, das macht total Sinn.
Ja,
ne? Also
andere Perspektiven, das ist so wichtig. Man muss klar sagen, einen Kita-Platz haben wir jetzt nur wegen meiner Psychologin. Absolut. Wir hätten uns nicht getraut, das nämlich anzusprechen, dass wir so eine Situation haben. Da habe ich sogar noch zu ihr gesagt, naja, ich komme mir vor, als ob wir bescheißen würden, wenn wir das sagen würden, weil wir sind in diesem Alltag drin, für uns ist das Normalität, aber jeder, der das hört, denkt, was macht ihr denn da?
Warum wollt ihr?
Ja, wir haben dann gesagt, dass wir haben natürlich keinen Kita-Pass erstmal bekommen und dann haben wir gesagt, dass wir halt die dritte Krebsdiagnose haben und einfach auch nicht mehr können und eine außerordentliche Belastung haben und dann haben die sofort gesagt, wir nehmen euch auf. Gratulation, wir haben gestern unterschrieben, Kita-Pass,
cool.
Richtig geil, aber es war ein Prozess, darüber nachzudenken und zu sagen, das kann man einfach auch mal sagen, dass wir diese Hilfe annehmen, ne, letztendlich.
Ja, und wenn es jemand verdient hat, dann wohl hier oder
ja,
nicht.
Aber man
ist halt schon echt am Rande der Verzweiflung.
Ja, aber man hat Scheuklappen auf. Man posaunt das ja und nicht
manchmal
unendlich
raus.
Muss
man raus. Aber auch ready sein.
Muss man.
Ja, manchmal kann man auch nicht alles, wo man eigentlich wüsste, das wäre jetzt die beste Entscheidung, einfach sofort durchziehen, weil man es irgendwie halt einfach nicht fühlt gerade.
Ja. Aber sowas bringt einen so eine externe Person einfach, die, wo du wirklich den Raum hast, auch zu sagen, das und das fühle ich, weil manche Dinge kannst du in so einem Umfeld unter Freunden zum Beispiel oder unter der Familie nicht aussprechen, weil mein großes Thema war immer, ich werde ja gar nicht gesehen. In der Hinsicht, ich bin für ihn zwar verantwortlich, aber der Hauptgesprächspunkt ist ja nun mal er. Ihm geht's schlecht, er hat die Krankheit, wo bleib aber ich da auf der Strecke, weil ich habe ja alles mitgemacht und einen Raum zu haben, zu sagen, Ich habe darauf keinen Bock. Einfach, ich will, ja. Warum passiert man das? Ich will das nicht mehr. Ich bin wütend. Sowas alles zu sagen, das kannst du ja zum Teil gar nicht vor anderen sagen, weil die dann sagen, ja, das musst du ja durchziehen und wieso ja, ihm geht's
ist
doch schlecht.
Da das Opfer.
Genau, wer ist das Opfer? Wer ist hier der Kranke?
Ja, nee, voll.
Ist ganz schlimm. Also,
find's eh krass. Gehst du jetzt erst zur Therapie?
Na, ich habe früher auch schon mal eine gemacht in der ersten Zeit, aber jetzt habe ich eher so ein bisschen Verhaltenstherapie, weil ich einfach ganz viel das Thema Angst aufgreifen muss und das hat mich in meinem Alltag jetzt so tangiert, auch natürlich auf unser Kind bezogen. Mhm. Ne? Ich bin, glaube ich, eine coole Mom. Ich lasse ihn ganz viel machen. Er ist super eigenständig und sehr mobil, unser Sohn. Aber sobald er krank ist, ist bei mir vorbei.
Ja,
aber nochmal on top vorbei, wie bei jeder anderen Mutter.
Ja, verstehe ich, weil ich kann das nicht nachvollziehen natürlich, aber ich kann mir das halt vorstellen.
Ja. Panik.
Was man für eine scheiß Panik bekommt.
Ja,
ne?
Ganz schlimm. Also da ist wirklich, da ist alles vorbei und das ist ja auch nicht normal. Damit muss ich ja einfach auch arbeiten.
Ja, aber damit du machst ja gerade und das ist ja richtig cool.
Ja.
Und das, vielleicht dauert das ein bisschen, aber ich bin mir sicher, dass du da...
Ja.
Du bist so eine coole Frau, ey. Ich glaube, du wirst da wirklich einen coolen Weg finden, damit umzugehen.
Ja, ich hoffe das auch. Also man muss das irgendwie. Und irgendwie, du musst ja auch abschließen, ab einem gewissen Punkt.
Man muss manchmal einfach, glaube ich, abgeben.
Mhm.
Die Kontrolle, weil man kann das nicht kontrollieren.
Ja, es ist in so einer Situation zwar sehr, sehr schwierig, im Hier und Jetzt zu leben. Also
voll.
Wirklich zu sagen, wir genießen heute den Tag mit unserem Sohn. Lass einfach einen Spaziergang machen und das genießen, als Glück empfunden, finden.
Ja.
Das fällt mir schwer. Das fällt mir wirklich schwer. Ich habe immer so viele negative Gedanken im Kopf, weil ich so an die Zukunft denke und mir überlege, passiert uns das nochmal? Wie wird es mit dem zweiten Kind dann sein? Werde ich alleine halt dastehen? Und das ist eigentlich scheiße, weil jetzt ist unsere Situation ganz gut. Es geht ihm gut, wir haben eine tolle Wohnung, wir sind zusammen gerade mit ihm unterwegs, wir haben Freizeit quasi noch,
ja.
Können das voll genießen. Ja, aber zu 100%
aber weißt
fühlt man es nicht.
Da denke ich mir wieder, das fällt Leuten schon so schwer.
Ja.
Die jetzt
ohne
nicht
sowas
sonderlich Todesängste da irgendwie haben
ja.
oder so schwer zu erkranken, wo das gar nicht so nah ist. Und in eurer Situation ist es natürlich dann vielleicht noch schwieriger. Auf der anderen Seite vielleicht eigentlich auch noch viel geiler, weil man eigentlich weiß, wie schnell es auch irgendwie over sein kann.
Ja.
Dass man weiß so, der Tag heute ist toll und den sauge ich jetzt mit allem auf, weil... Ja, niemand weiß, was morgen ist.
Genau.
Ist einfach so.
Und auch Kleinigkeiten mal so registrieren, einfach zu sagen, wir setzen uns auf den Balkon und trinken mal ein Glas Wein, weil wir es fast nie machen und das als was Besonderes sozusagen anzusehen.
Ja, Alex und ich, wir arbeiten da auch wirklich seit langem dran, dass wir wirklich im Hier und Jetzt arbeiten auch und dass wir wirklich ganz bewusst den Moment genießen.
Ja.
Und ich versuche auch immer abends so, weil ich klotze dann meine Kinder immer noch an, wenn die schlafen, wie so ein Creep.
Ja.
Und sagt ihnen immer so Sachen wie, ich liebe dich.
Oh.
Ja. Und versucht dann einfach auch diesen Moment so, einfach so ganz intensiv zu spüren. Und ich glaube, das sollte jeder da draußen machen.
Gelingt es dir?
Ja.
Ja.
Also was mir schon, wo ich schon merke, ich bin schon echt eine Wuselerin, sage ich immer.
Mhm.
Und hetze auch immer stark durchs Leben und fühle mich manchmal auch dabei gar nicht so krass oder nehme Sachen gar nicht so wahr, weil ich so schnell alles lebe.
Ja.
Und deswegen versuchen wir das, der Alex und ich, dass wir wirklich auch mal mit den Kindern irgendwie im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer sitzen, zusammen auf dem Boden, wirklich uns anzuschauen, diesen Moment ganz bewusst wahrzunehmen, wie schön es gerade ist, dass es uns allen gut geht und dass wir hier zusammen sind.
Ja, und trotzdem muss man sich immer wieder dran erinnern, ne, dass man dieses Mal fühlen muss, diese schönen, krassen Momente.
Weil
und die
so
sind ja so schnell vorbei.
Durchhasselt manchmal.
Ja.
Oder weil es von irgendwelchen Angstgedanken übermannt wird oder, ne.
Mhm.
Ey, Frieda, ich finde dich wirklich, du bist ein Powerhouse einfach.
Danke. Ja, nach außen hin bin ich das ganz oft so, aber man muss ja auch immer funktionieren.
Ja.
Aber innen drin ist nochmal eine kleine traurige Seele, die gerade heilt. Also mal schauen.
Gönn dir die Zeit.
Ja.
Und es ist.
Aber das Leben ist auch letztendlich, ne, es ist einfach durch so viel Scheiße geprägt.
It's work.
Absolut. Egal wie, jeder hat sein Päckchen zu tragen und letztendlich. Irgendwie schafft man's. Man schafft es irgendwie. Und
ich muss jetzt echt mal noch eins sagen.
Ja.
Es kommt nicht blöd rüber, gell? Aber ich hatte echt ein bisschen Angst vor der Folge.
Ja.
Weil.
Das ist so alles so trist ist.
Ja, und das ist aber auch schon wieder so schade, dass man eigentlich Angst davor hatte.
Ja.
Man hat einfach so, ich habe schon auch Angst vor diesen Gedanken. Und
ja.
Ich meine, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch. Manchmal hat man ja so schon doofe Gedanken.
Denkst
du, oh Gott, was ist, wenn einer von uns Krebs bekommt? Was ist, wenn einer überfahren wird? Wir fahren auch immer alles im Fahrer. Was ist, wenn einer einen Fahrradunfall hat? Und so ein Scheiß.
Mhm.
Und dann schiebe ich das immer ganz weit weg von mir, weil es mich einfach irre macht.
Ist auch gut so, das
und
wegzuschieben.
In dieser Folge wusste ich halt so, ich kann es nicht wegschieben. Es ist jetzt einfach, du erzählst mir jetzt deine Geschichte. Ich habe mich da wirklich krass drauf gefreut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde das so bewundernswert, wie du immer noch sowas Positives, so eine positive Stimmung damit reinbringst.
Ja.
Hut ab.
Danke, danke.
Wirklich.
Ist aber Hut ab, muss man zu 100% auf jeden Fall meinem Partner sagen, weil ich klar sage, der ist der krasseste Kämpfer in the world.
Du bist der krasseste Diggi.
Auch, aber wirklich, hätte er nicht so durchgezogen und immer positiv geblieben und Power, 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 dann sage ich dir, das hätte mich auch enorm runtergezogen. Also so waren wir zusammen ein starkes Team, aber der hat schon, der hat.
Ich glaube, es hat einfach ein unheimlich tolles Team.
Ja. Und deswegen
und
hätte ich...
Seid einfach richtige Power-Soulmate.
Oh, ja, es ist mir total, es ist einfach so. Es ist einfach total so. Aber jeder hat sein Päckchen und es ist alles machbar und es ist auch alles schaffbar. Und danach geht man gestärkt aus den Situationen heraus. Und das ist eine Verbindung, total schlimme Dinge, die passieren. Aber wenn du das meisterst, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kindern, du bist den nächsten Schritt weitergegangen und du guckst irgendwann auch mal positiv darauf zurück. Wir sagen immer, das haben wir überlebt.
Habt ihr.
So, ne?
Voll.
Egal, was noch passieren kann. Aber das haben wir
erstmal. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles
Dankeschön.
Gute.
Danke.
Und ey, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Zeit habt, dann lasst euch doch auch mal registrieren bei der DKMS. Das muss ich echt auch unbedingt mal machen.
Ja, ist auf jeden Fall Leben retten.
Ehrlich
kann
gesagt,
man.
Ja, und das ist, es ist halt einfach, ehrlich gesagt,
ja, es hilft so vielen.
Nicht so
viele,
dramatisch,
viele.
Das zu, also überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist so easy.
Ja, da kann man wirklich mal was machen im Vergleich zu so vielen anderen Krankheiten, die du alleine kämpfst. Da brauchen die Betroffenen Unterstützung. Definitiv.
Frieda, danke, dass du heute da warst.
Ich danke dir.
Und ja, hey, ihr seid krass.
Danke. Wir alle Eltern sind krass.
Ja, aber
alle
das bei euch schon nochmal, ne? Also, besonders krass, sag ich jetzt mal.
Ja.
Ja, tschüss, ihr Lieben da draußen. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.